Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Eine Nebenstraße in Berlin-Friedrichshain. Hierher schaute den ganzen Tag über die halbe Stadt. Die Rigaer Straße war einmal mehr Kampfzone. Das teilbesetzte Haus Nummer 94 musste von einem Brandschutz-Sachverständigen begutachtet werden. Die Polizei bahnte ihm den Weg unter heftiger Gegenwehr der linksautonomen Bewohner. Die Gewalt dort hat auch eine heftige politische Debatte ausgelöst, und zwar im Abgeordnetenhaus. Landespolitikreporterin Birgit Radatz fasst zusammen.
Fast wirkt es so, als verfolgten einige im Parlament Twitter noch intensiver als sonst. Seit dem Morgen liefen hier die Augenzeugenberichten quasi im Live-Ticker. Für den grünen Innenpolitiker Benedikt Lux ist klar, wer Gewalt an Menschen verübt, hat sein Recht auf Dialog verloren.
Die haben natürlich alles verspielt, was es nur geben könnte. Mit denen verhandelt man nicht, mit denen redet man auch nicht, sondern man muss sie mit rechtsstaatlichen Mitteln verfolgen.
Der CDU-Abgeordnete Kurt Wanzner wird in der Fragestunde deutlich.
Welche Verantwortung trägt der Senat für die Mordversuche an Polizeibeamten, der die Rechtsstaatlichkeit in den letzten Jahren mit Füßen getreten hat und sich weggeduckt hat?
Geisel kontert und erinnert daran, dass der Eigentümer lange nicht anerkannt war.
Der Rechtsstaat muss rechtsstaatlich handeln. Vielleicht rufen Sie sich in Erinnerung, dass es bis in das vergangene Jahr, bis in den Sommer des vergangenen Jahres hinein entsprechende Urteile des Landgerichtes Berlin gegeben hat, die genau dieses Handeln untersagt haben. Vielleicht rufen Sie sich ins Gedächtnis, dass das Handeln der vergangenen Legislaturperiode von Gerichten beanstandet wurde und nicht rechtmäßig war.
Der innenpolitische Sprecher der CDU, Burkhard Dregger, fordert auch in Zukunft weitere Brandschutzbegehungen in dem Haus der Rigaer Straße durchzuführen.
Weil wir die Erfahrung gemacht haben in diesem Haus, dass die Bewohner, die sogenannten Bewohner, dieses Haus ständig umbauen und sich da an Brandschutzregeln nicht halten.
Das sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Burkhard Dregger. Es sieht also so aus, als ob die Vorgänge um das Haus Rigaer Straße 94 zum Wahlkampfthema werden könnten, Birgit Radatz berichtete. Es sollte eine Feierstunde werden im Brandenburger Landtag. 30 Jahre Vertrag zwischen Deutschland und Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Doch dann kam es im Plenum zum Eklat. Der polnische Botschafter richtete heftige Vorwürfe an Deutschland und an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aus dem Potsdamer Landtag, Oliver Schosch.
Es fing an wie ein ganz normaler Festakt. Die brandenburgische Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke erzählte, was man nach 30 Jahren deutsch-polnischem Nachbarschaftsvertrag im Land spüren kann.
Die Viadrina als deutsch-polnische Universität, auch das deutsch-polnische Jugendwerk, das neben Warschau hier in Potsdam seinen Sitz hat, landwirtschaftlicher Austausch, Freundschaften zwischen Betrieben, Schulen, kommunalen Spitzenverbänden.
Dann der Auftritt des polnischen Botschafters in Deutschland, Andrzej Przyłębski, bekannt als Verfechter der rechtskonservativen polnischen PiS-Regierung. Zunächst lobte er, dass der Nachbarschaftsvertrag Polen zu dem gemacht habe, was es ist. Das EU-Mitglied mit dem größten Wirtschaftswachstum. Doch dann gab es ordentlich Schelte. Der Botschafter warf Deutschland vor, den Polnischunterricht in Deutschland nicht ordentlich zu fördern und den polnischen Organisationen ihre durch die Nazis enteigneten Immobilien nicht zurückzugeben. Und dann kritisierte Przyłębski deutsche Medien und ihre Kritik an der polnischen PiS-Regierung.
Als einer, der in Deutschland insgesamt fast 17 Jahre verbracht hat, muss ich mit Entsetzung täglich erfahren, was das öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen, die öffentlich finanzierten Rundfunkanstalten und führende deutsche Zeitungen über Polen berichten, indem sie es als ein nahezu totalitäres Land, ein Land der Gesetzlosigkeit und eine untergehende Demokratie darstellen. Ich pflege in diesem Bezug oft zu sagen, 5 deutsche Korrespondenten in Warschau ruinieren 30 Jahre der deutsch-polnischen Versöhnung und Verständigung.
Das hatte gesessen. Betroffenes Schweigen. Der europapolitische Sprecher der Brandenburger Linken-Fraktion, Christian Görke, verließ mit wütender Miene den Saal. Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD, der gleichzeitig auch Polen-Koordinator der Bundesregierung ist, versuchte, die Wogen zu glätten.
Um einander wirklich zu verstehen, und so verstehe ich auch die Rede, die der Botschafter hier vorhin gehalten hat, muss man unterschiedliche Sichtweisen nicht nur tolerieren können, sondern man muss versuchen, sich auch zu verstehen.
Da fehlte dann allerdings dem Brandenburger Linken-Fraktionschef Sebastian Walter das Verständnis.
Ja, ich finde, der eigentliche Eklat, der heute hier stattgefunden hat, war eben die Nichtreaktion von Dietmar Woidke als Ministerpräsident und Polenkoordinator. Aber ich finde, im deutschen Parlament gehört sich das dann so, wenn Angriffe auf die öffentlich-rechtlichen Medien ungefähr auf AfD-Niveau stattfinden, dass man hier zumindest widerspricht oder wenigstens hinterfragt. Das hat er nicht getan.
Die Konfrontation mit dem Botschafter suchten dann der wieder in den Saal zurückgekehrte linken Abgeordnete Christian Görke.
Wenn ich schon bei Höhen und Tiefen bin, Herr Botschafter, Ihre Kritik zum öffentlichen Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland, die teile ich ausdrücklich nicht.
Und der grünen Abgeordnete Heiner Klemp.
Wie sich ein Land entwickeln kann, wenn rechtspopulistische Kräfte die Oberhand behalten. Der polnische Botschafter hat dafür in seiner provokanten, polarisierenden Rede heute ein Zeugnis abgelegt, das, ich muss das ehrlich sagen, schwer erträglich war.
Nur die AfD verteidigte den polnischen Botschafter und warf den anderen Parteien vor, unterirdisch mit ihm umgegangen zu sein.
Turbulente Feierstunde also im Potsdamer Landtag, Oliver Schosch informierte. Seit November ist der neue Flughafen BER in Betrieb. Und wüsste man das nicht, man würde es kaum bemerken, denn die Corona-Pandemie hat den Luftverkehr weltweit einbrechen lassen und in den langen Gängen des BER herrscht bisher ziemliche Leere. Das wird sich jetzt in den Sommermonaten ändern. Schon jetzt ist klar, der Flugverkehr zieht an. Ein Bündnis will jetzt noch mehr Gas geben und will mehr Langstreckenflüge zum BER holen. Ein Interessent steht schon am Start, darf aber noch nicht landen. Emirates aus Dubai. Inforadio-Reporter Wolf Siebert dazu.
Was die Region für die Airline interessant macht, erklärte die Botschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate, Hafsa Al-Ulama.
Die Berlin-Brandenburg-Area ist ein economic powerhouse. With great potential for growth.
Das ist ein ökonomisches Powerhouse mit großem Wachstumspotenzial. Das sieht die Initiative Langstrecke genauso. Und das Powerhouse könnte noch stärker werden, wenn es mehr Direktverbindungen in die große, weite Welt gäbe. Bislang hat Berlin aber nur eine einzige. Das hat etwas mit Corona zu tun, aber auch mit der Tatsache, dass die Lufthansa lieber von Frankfurt und München die langen Strecken bedient und von der Bundesregierung dabei beschützt wird. Auch ökologisch unsinnig, kritisiert Engelbert Lüttke-Dahldrupp, der Chef der Flughafengesellschaft, dass es vom BER nicht direkt ans Ziel geht.
Und zur Nachhaltigkeit gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall auch, dass wir die Möglichkeit haben, direkte Verbindungen anzubieten und nicht mehr gezwungen sind, Tausende von Kilometern um die Ecke zu fliegen.
Lüttke-Dahldrupp will am BER 25 Langstreckenverbindungen entwickeln. Nordamerika, Asien und der Mittlere Osten stehen dabei an der Spitze. Dazu aber braucht der Flughafenchef die Unterstützung des Bundesverkehrsministers, der über die Landerechte entscheidet. Scheuer müsse nun handeln.
Ich erinnere mich noch gut, wie Bundesverkehrsminister Scheuer gesagt hat, der BER muss zu einer internationalen Drehscheibe werden. Jetzt ist Zeit zu liefern.
Das klare Ziel, Landerechte am BER für die Emirates und andere und mehr Landerechte für die, die häufiger als bislang in Berlin landen wollen, zum Beispiel Airlines aus China.
Deutliche Worte und Erwartungen also am Tag vor der nationalen Flugverkehrskonferenz, an der auch der Bundesverkehrsminister teilnehmen wird, Wolf Siebert berichtete. Und wenn wir schon mal am BER sind, müssen wir nicht nur in die Zukunft, sondern auch in die nicht sonderlich ruhmreiche Vergangenheit schauen. Damit hat sich lange ein Sonderausschuss des Potsdamer Landtages beschäftigt und jetzt Bilanz gezogen. Die Arbeit des Ausschusses wird beendet, was allerdings nicht jeden freut. Landespolitikreporter Thorsten Südow dazu.
Immer erst auf Drängen der Landtagsabgeordneten habe die Flughafengeschäftsführung wichtige Zahlen über Baufortschritt und Finanzen des BER-Flughafens herausgegeben, kritisiert die linken Landtagsabgeordnete Marleen Block. Und nun boxe die Mehrheit aus SPD, CDU und Bündnis 90 Die Grünen auch noch ein, wie sie sagt, überstürztes Ende des Landtagssonderausschusses durch.
Wir hätten in dieser Legislatur die Chance gehabt, nach der Eröffnung des Flughafens, die ja im Zentrum aller Anstrengungen stand, auch die anderen Aufgaben des Gremiums, die Umfeldentwicklung und vor allem auch die offenen Finanzfragen gebündelt zu bearbeiten. Und wir hätten es auch machen müssen.
Unzufrieden mit dem Ende des BER-Landtagssonderausschusses ist auch Matthias Stifke von BVB Freie Wähler. Die Interessen der fluglärmgeplagten Schönefeldanwohner seien vom Flughafenmanagement nicht wirklich ernst genommen worden.
Noch immer sind nicht alle eingereichten Anträge bearbeitet und das, obwohl der BER nun schon ein Dreivierteljahr in Betrieb ist. Skandalös ist das. Es drängt sich einem der Eindruck auf, dass die FBB GmbH auf natürliche altersbedingte Auslese der Antragsberechtigten setzt.
Ab jetzt sollen alle Fragen um den von Verbindlichkeiten in Milliarden-Euro-Höhe geplagten Flughafen BER unter anderem in einem Unterausschuss des Landtagsfinanzausschusses diskutiert werden. Und die nächste Anfrage nach weiterer finanzieller Unterstützung für den von der Corona-Krise geplagten Flughafen wird kommen. Und der Brandenburger Landtag werde da Farbe bekennen müssen, so SPD-Finanzministerin Katrin Lange.
Wie es sich auch gehört, es passiert hier gar nichts ohne die Zustimmung der Parlamente.
Das Land Brandenburg bürgt laut Abschlussbericht des Landtagssonderausschusses bereits jetzt für BER-Kredite in Höhe von gut 1,2 Milliarden Euro.
Aus Potsdam, Thorsten Südow. Wie sicher sind Juden in Berlin und in ganz Deutschland? Nicht sicher, sagt die Kantorin der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Avital Gerstetter. Sie hat deshalb eine App ins Leben gerufen, die ein Netzwerk der Solidarität begründen soll.
Diese Help David App ist sozusagen dieser Gedanke der Community. Wir sind ja aus unterschiedlichen Communities, die sich hier sozusagen wieder begegnen und schaffen ein Netz der Solidarität.
Robin Huse hat die App innerhalb von 3 Wochen entwickelt. Einmal geöffnet, erscheint eine kleine Karte, die den eigenen Standort anzeigt. Darunter ein großer roter Notfallknopf, erklärt der Entwickler.
Ich kann in der App den SOS-Button gedrückt halten. Und wenn das geschehen ist, dann wird mein genauer Standort übertragen ans Helfernetzwerk. Die können dann auf der Karte genau sehen, wo ich bin.
Ähnliche Apps existieren bereits, damit Mädchen und Frauen sicher nach Hause kommen. Sie können ihren Standort meist nur mit einzelnen anderen Nutzerinnen und Nutzern teilen. Bei der Help David App sind alle Community-Mitglieder aus der Umgebung alarmiert, sagt Avital Gerstetter, Kantorin der jüdischen Gemeinde zu Berlin.
Je mehr Augen etwas sehen, je mehr vielleicht auch von Weitem etwas filmen. Ja, wir wollen nicht, dass Menschen sich in Gefahr begeben. Wir wollen, dass Menschen beobachten und vor allen Dingen das Opfer, dass man sich um diese Person auch kümmert.
In die Help David App ist außerdem ein Shortcut zur Rufnummer der Polizei eingebaut. Avital Gerstetter hat für das Projekt auch Unterstützung bei Innensenator Geisel gesucht. Ohne Erfolg.
Was ich sehr, sehr bedauere und schade finde, weil es ist einfach Zeit, Gesicht zu zeigen. Es ist Zeit, etwas zu tun, etwas zu verändern.
Die App soll nicht nur bei antisemitischen, sondern auch bei rassistischen Übergriffen helfen.
Inforadio-Reporterin Lena Petersen war das über die Hilfe-App Help David. Sie soll in Kürze erhältlich sein. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze im Studio. Auch zu hören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.